Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte auch noch einmal stille werden. Herr Jesus, habe du Dank, dass wir uns unter deinem kostbaren Wort versammeln dürfen. Es geht auch heute Morgen, Herr, um dein Wort, welches du durch mich als Sprachrohr nicht mehr und nicht weniger gebrauchen möchtest. Hilf mir durch deinen Heiligen Geist, den Tröster, dass dein Wort auch wirklich nicht leer zurückkommen kann und nicht zurückkommen wird, weil du es gesandt hast. Amen. Wir hatten in der Einleitung einige Worte gehört, die durchaus werden wir sie auch wiederfinden, weil es ist so elementar und mitunter so erstaunlich, wie Gott in seiner Souveränität handelt und das Herz der Menschen, das tiefste Innerste, nicht den Muskel, der das Blut durch die Adern pumpt, sondern das Innerste erkennt und sieht. Das ist nicht das Äußere, mit dem wir uns darstellen, mehr oder weniger. Das ist es nicht. Und es bringt uns in Erstaunen. Ich möchte uns die Erlösten, Erkauften durch das Blut Jesu Christi, durch sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung, wir sagen, jawohl, wir sind dabei, ich bin dabei, uns in eine Vogelperspektive bringen. Man kennt das noch früher aus technischen Zeichnungen, sicherlich auch heute. Da gibt es verschiedene Ansichten von links, von rechts, von allen Seiten. Nord, Süd und so weiter. Und dann gibt es die Vogelperspektive. Die sieht das ganze Gebäude, die Anlage von oben einmal. Und in diese Vogelperspektive, aus dieser Vogelperspektive möchte ich uns hineinbringen. Basis dafür soll sein, ja, aus dem Römerbrief, der letzte Vers aus dem 4. Kapitel und dem 5. Kapitel, die ersten zwei Verse. Da geht es um Gott, dem Allmächtigen sowieso. Und ich fasse hier zusammen. Welcher ist um unserer Sünden, welcher Christus Jesus, er ist es, dieser ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Sind das nicht wunderbare Worte, die wir uns zu eigen gemacht haben, in denen wir leben? Und so dürfen wir uns etwas erheben. Ich meine nicht überheben, sondern erheben und aus der Vogelperspektive einiges betrachten. Uns werden einige Personen begegnen, die wir sicherlich auch schon mal gehört oder gelesen haben. Und ich lese uns ein ganz spannenden Artikel aus dem Evangelium nach Matthäus, aus dem 1. Kapitel. Jesu Stammbaum. Ach du meine Güte, wird vielleicht der eine oder andere denken. Ich verschone euch mit dem ganzen Kapitel bis zur Jesu Geburt, sondern einige Verse nehmen wir hier mit hinaus. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann geht es los. Abraham zeugte und so weiter und der nächste auch und so weiter, bis wir dahin kommen. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Die werden wir uns heute noch näher betrachten. Die werden wir ja einladen und uns näher mit ihr betrachten. Ich habe viele, viele Predigten, ich habe mal so überschlagen, meinen Daumen vielleicht schon 3000, vielleicht sind sogar mehr, gehört in meinem langen Leben, schon von Kindheit an. Aber über Rahab habe ich eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich noch nicht viel, bis gar nichts gehört. Vielleicht hat man das auch ganz gern überschlagen, weil sie war nicht unbedingt eine Adlige, aber das später. Obed zeugte, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Ruth, das kennen wir schon eher. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo. Hier hört das Wort nicht auf, mit der Frau des Uria. Und das ist so kostbar bei dem Wort Gottes, es wird nichts verschwiegen, so unter den Teppich gekehrt, wie wir das aus vielen Dingen im Leben kennen. Also das erwähnen wir jetzt nicht, das überfliegen wir. Es gibt im Wort Gottes nichts Kleingeschriebenes. Wir kennen das aus allen möglichen Verträgen und dann gibt es so einen Anhang, der ist meist dicker als der Vertrag selbst und da stehen alle Einschränkungen und Bedingungen und tralala, alles dran. Das gibt es im Wort Gottes nicht. Schonungslos wird auch David hier erwähnt mit dem, was geschehen war. Vergeben, ja, aber Auswirkungen hat es bis ins Wort Gottes hinein. Mit Uria, wir wissen diese Geschichte. Aber nun, es ist auch interessant, dass in der ganzen, in dieser geschriebenen, diesem Stammbaum gibt es nur drei Frauen erwähnt und zum Schluss auch noch Maria, also vier Frauen. Sonst keine der Frauen. Und deshalb, denke ich mal, ist das ganz, ganz wichtig, uns hier mal eine anzuschauen. Jetzt nehmen wir uns mal die Rahab gleich vor. Interessant ist auch Folgendes, auch diese Geschlechtsregister, wie man so sagt, Stammbaum, kommt nicht von ungefähr. Der nimmt sich halt diese als Frau und zeugt mit ihr Kinder und der so und umgekehrt auch, wie das ja heute so ist. Und alles Zufall, Glück, wie auch immer, oder Unglück, auch das gibt's, oder eben nicht so großes Glück, besser diplomatischer ausgedrückt. Aber in Jesaja steht ein ganz interessantes Wort diesbezüglich im 41. Kapitel. Die Völker vor dem Weltenrichter. Da steht im 4. Vers. Ich weiß, es ist etwas herausgegriffen alles, aber wir können dem Wort leicht folgen. Wer tut und macht das alles? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der Herr. Der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Ich bin es, der alles lenkt und leitet und führt. Er ist es. Ich bin es. Und da dürfen wir uns darauf verlassen, dass auch hier stets Gott, der Herr, der Allmächtige mit Christus, ich will nicht sagen, nur die Hand im Spiel hat, das ist so ein bisschen nebenbei, sondern lenkt, führt und alles in den Händen hält. Und zwar gehe ich ganz zurück, weit zurück. Es ist so kostbar, so wichtig, das Alte Testament zu lesen. Man versteht das Neue dann auch überhaupt oder viel, viel besser auf jeden Fall. Dann sind es eben nicht nur die paar schönen Geschichten vom lieben Heiland, sondern weit, weit mehr, viel tiefer gehend. Da waren Kundschafter in Jericho, wissen wir noch. Zwei Kundschafter werden ausgeschickt von Josua. Ich lese die Verse. Zweites Kapitel. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an und auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure. Müssen wir mal etwas durchatmen, ja? Die hieß Rahab und kehrten dort ein. Ja, das ist schon interessant. Also sie erkundeten das Land und kehrten in einem Haus ein. Und auch hier verschweigt das Wort nicht, sondern es hätte auch sagen können, und kehrten in einem Haus bei Rahab ein. Nein, es beschönigt nichts. Und ja, Sie ist es eben, und es wird auch ihre, ich sag mal, Berufsbezeichnung hier aufgeführt, eben was, womit sie ihr Geld, ihr Leben unterhält. Und bevor jetzt jemand hier die Stirn in Falten legt oder die Schwester, abwarten. Abwarten, was die Rahab für eine Person ist. Da dürfen wir noch staunen. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschießen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach und werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan hin bis an die Pforten und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat und euch her, als ihr aus Ägypten zoget. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Ich höre an dieser Stelle einmal auf. Zunächst einmal riskiert sie ihr Leben für die beiden Kundschafter. Wenn die darauf gekommen wären oder der König darauf gekommen wäre, dass sie eine Verräterin ist, ja mindestens der Kopf kürzer. Das war damals kein Problem. Der König hatte Macht über Leben und Tod. Sie riskiert ihr Leben. Hallo? Sie hätte ja zu Ehren kommen können. Ja, ich habe die hier oben versteckt. Ja, kommt schnell. Rahab, das hast du gut gemacht. Da, vielen Dank. Vielleicht. Nein, sie versteckt sie. Und sie sagt noch etwas, was viele Menschen heute nicht mehr sagen. Der Herr, euer Gott, oder auch der Gott, der Allmächtige, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Was sind das für Aussagen von der Rahab? Aber nun ist sie auch gar nicht dumm. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Die beiden Kundschafter, ich will es jetzt nicht weiter näher beleuchten, geben dem zu und schwören ihr das, jawohl, wir werden und auch wie es geschehen soll, werden wir dafür Sorge tragen, dass dir und deiner ganzen Familie nichts geschieht. Schauen wir einmal, und ich male das mal ein wenig aus, schauen wir mal in die Familie, in die Verwandtschaft, in die ganze Gesellschaft hinein. Da sind die Eltern. Meint ihr nicht, dass sie sich etwas anderes für ihre Tochter vorgestellt haben? Ganz gewiss. Und wer so ein bisschen mit der Gesellschaft zu tun hat, vielleicht auch mal hier und dort eingeladen wird, dann hört man Oh, meine Tochter, die studiert jetzt in da und da. Ja, ja, und dein Sohn, was macht der? Ja, der ist gerade dabei, seine Doktorarbeit zu schreiben. Und wir sind auch sehr froh darüber. Ja, und die, und das Mädchen hat jetzt geheiratet und der, und unser Schwiegersohn, der ist der Manager in einem großen Konzern und so weiter. Und jetzt stellen wir uns einmal die Eltern von Rahab. Es sind Geschwister da. Da wird über diese und jene gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass Rahab, hoffentlich spricht uns niemand über Rahab an. Es ist so peinlich. Es ist so unangenehm. Rahab. Ach, wir hatten uns so vorgestellt. Sie ist ja keine Dumme. Sie ist mutig, sie ist tapfer. Die hätte was werden können. Vielleicht sogar in der Armee. Ah, das ist, ja, und was macht Rahab? Ja, ach Mensch, Leute, oder wer vielleicht die Eltern ein bisschen necken wollte. Ja, und was macht eure Rahab? Wir kennen diese Leute. Es war bis hierher nicht so erfreulich. Aber was hat Rahab schon getan? Sie hat schon den Grundstein dafür gelegt, dass ihre Familie gerettet wird. Ist das nicht der Hammer? Sie, die verachtet, sehr wahrscheinlich verachtet, nicht geachtet wurde. Das ist Rahab. Bis hierher. Das dürfen wir einmal vergegenwärtigen. Da fällt so manche vornehme Dame aber hinten runter, ob die es auch gemacht hätte, wo sie sicherlich so manche Schmach aufgrund ihrer Tätigkeit hinnehmen musste. Können wir uns vorstellen, das ist nichts Neues. Und da übertreibe ich gewiss nicht. Und nun, ich überschlage einige Verse, und dann heißt es, wenn wir ins Land kommen, so wollen wir, sie hat sie dann an einem roten Seil dann aus der Mauer heruntergelassen, da war ihre Wohnung, und dann geht es um ein rotes Seil, an dem die Kundschafter sich abseilen konnten und fliehen und waren weg. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür dieses Hauses hineingeht, dessen Blut herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig durch das Blut, alles, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von diesen unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr gesagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Satz. Ich nehme mal einen Schluck. Dieses rote Seil. Mit diesem Seil tut sie etwas. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie hat nicht gewartet, ach, jetzt müssen wir ja erstmal dahin und dahin. Ach, nächste Woche, denke ich, ist früh genug, das rote Seil dann hinzuhängen. Oder, ach, ich habe ja eigentlich ein viel schöneres Seil hier noch. Das ist noch mit Goldfäden durchwoben. Und das glitzert auch so schön in der Sonne. Ach, das ist das nicht ein herrliches Seil? Und jetzt schlagen wir einmal den Bogen gedanklich an das Kreuz von Golgatha. Ach, es gibt doch, danke sehr, es gibt doch so herrliche, interessante, wohltuende Philosophien und was nicht alles an Religionen, die uns das nahe bringen, ach, was das Leben ist, und dann gibt es unendlich viel. Sind diese Seile nicht viel schöner als eure Blutstheologie? Geht die nicht viel wärmer ans Herz? Also, dass Gott seinen Sohn, ja, für dich, für mich, hat er es getan. Sie nahm das rote Seil, genau das, und hängte es sofort ins Fenster. Sie hat es nicht verschoben auf übermorgen. Und so ist auch der Ruf Gottes, der Ruf Jesu an das heute. Heute, so du seine Stimme hörst, heute hängt das rote Seil aus. Das rote Seil, jetzt mal übertragen, was heißt das rote Seil für uns, für die Menschen, für alle Menschen, allen Menschen ist es angeboten, Jesus Christus, der einzige Weg zum Leben. Und er hat sein Leben für dich und mich gegeben. Stell dir es einmal vor. Und wie wir es gelesen haben, um unserer Rechtfertigung willen, hat er es gegeben. Wir sind gerechtfertigt, wenn du sagst, jawohl, ich will Christus in meinem Leben haben. Das hat einen Ablauf. Tut Buße und kehrt um. Das wird immer wieder gesagt, hier ist mein ganzes Paket an Sünden, an Schuld, an Fehlverhalten, an Dingen, wo ich gefehlt habe. Und da hat jeder einen Sack voll. Der eine einen größeren, wohl wahr, da ist manches drin, der andere vielleicht einen kleineren. Aber ein Schuldbrief, der ans Kreuz von Golgatha muss, den hat jeder Mensch. Also, sie macht hier ganz klare Sache. Der Vertrag, so will man sagen, der steht. Sie hat Vorsorge getroffen. Wie sieht es mit unserer Vorsorge aus für das ewige Leben? Ich habe eine ganz interessante, hochinteressante, ich hatte noch zu tun in Berlin, war ich ja eine Zeit lang, und am grünen Donnerstag hatte ich auch noch was zu tun und denke, ach, dann fährst du Freitag früh nach Hause, ganz in der Frühe, dann ist auch nicht mehr so viel Verkehr, und dann machte das Radio an und hörte eine ganz hochinteressante Darstellung, einen ganz hochinteressanten Referat, wie auch immer nennen es, wie es will, von einem katholischen Priester. Schade, dass ich das nicht aufnehmen konnte. Die Frage war zum Schluss, er hat auch dies Ganze, die Heilstat Christi, und jetzt hat er gesagt, und wäre ich der einzige Mensch auf dieser Erde, wäre Christus dann auch gekommen? Hätte er dasselbe getan, was er für uns alle getan hat, was er für viele, so heißt es, getan hat? Er begründete das ganz, ganz wunderbar. Ganz toll, ich habe die Worte vergessen, die Sätze. Fantastisch, sowas noch in der Form noch nicht gehört. Der Schluss war, ja, er würde es tun. Ist das nicht überwältigend? Er begründet das ganz, ganz wunderbar. Ja, also er ist, und das dürfen wir annehmen, für mich, für dich, ganz persönlich gekommen. Ganz persönlich. Ja, das rote Seil. Was bewirkt denn jetzt das rote Seil? Ach, das blättern wir mal einige Seiten weiter. Da passierte so einiges, dies und jenes und hin und her. Darauf will ich jetzt überhaupt nicht näher eingehen. Auf jeden Fall war es dann so, dass die Mauern von Jericho eingefallen sind. Die meisten von uns wissen, wie das geschehen ist. Auf jeden Fall sind die Mauern gefallen, und es war der Auftrag Gottes, den Bann in Jericho zu vollziehen, alles umzubringen. Ja, sind harte Worte, nicht? Aber das steht im Wort Gottes, und so war es auch. Bis auf. Aber diese Stadt und alles, das steht im 6. Kapitel dann vom 17. Verse an, nachdem die Mauer gefallen war, dann bevor, also das war noch bevor, Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Alle, die im Hause sind. Da schwenken wir einmal ganz weit zurück, bevor das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten. Was war da, als der Todesengel durch die Gassen ging und geschlagen hat, die alle Erstgeburt? Wer im Hause war? Im Hause dort, wo das Blut zu sehen war, an den Seiten, Pfosten und der Oberschwelle. Da ging schonend vorbei. Gleichwohl, das denke ich mal schon, es waren nicht nur gute Leute in dem Haus, da waren auch alle mögliche Kreuz der Quer von den Israeliten. Und es waren auch nicht alle Ägypter böse. Viele ja, aber noch nicht alle. Wir lesen immer nur von Pharao. Aber dennoch, um was ging es? Um was geht es heute? Noch bis heute, bis dass Christus Jesus wiederkommt, gilt es, das Heil nur auf dem einen Weg, der Weg, nicht ein Weg. Ein Wörtlein hier, statt die setzen wir schreiben wir ein Weg. Die Wahrheit, eine Wahrheit. Ja, und Leben. Ja, schon haben wir ein, damit kann ich mit. Nein, es ist dem Menschen kein Name unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen selig werden. Viele Wege hören wir, führen sonst wohin, nach Rom vielleicht auch, sicherlich, aber nur ein Weg durch Christus Jesus zum Himmel. Wenn wir ihn annehmen, vorher unsere Schuld abgeladen haben, sind wir, wie wir gelesen haben, eingangs. Also hier ein ganz klarer Auftrag, nur die Hure Rahab. Ist schon gewaltig. Und ich gehe jetzt mal ein wenig weiter. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten. Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus. Mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab heraus. Und ihren Vater und ihre Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatten und ihr ganzes Geschlecht und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Was für eine Lebensretterin. Was? Also da. Und Gott, wie? Also hattest du dich da nicht vertan? Gibt es nicht ätere oder wie auch immer Menschen, wenn du da schon jemanden retten willst? Aber sie wird zur Lebensretterin für viele. Und so, wer hätte das gedacht? Niemand hätte da auch nur ansatzweise daran gedacht, was die Rahab dort ja vollbringt. Und wie Gott sie benutzt, ja nicht benutzt ist, leitet. Führt die Kundschafter dort hinein. Ist er es nicht, der die Wege leitet? Ist das nicht grandios? Ich begreife es nicht, aber wir dürfen staunen. Und noch etwas in dieses Geschlechtsregister, man könnte vielleicht sagen, die Ahnengalerie, da ist sie mittendrin und wird erwähnt. Mittendrin. Ist das nicht? Ja. Hat da jemand was zu sagen? Ich staune nur. Fantastisch. Das ist Gott, der Allmächtige. Und es ist eine ganze Weile, Jahre her, viele Jahre, berichtete ein wunderbarer Vater in Christo, ein grandioser Wortverkündiger. Er hatte viele Kinder und sagte, wir feierten Abendmahl. der Tisch wunderbar gedeckt, die Sonne schien zum Fenster heraus. Die Gemeinde oder Chor, was auch immer, sang eben ein Lied und draußen geht eine Frau vorbei, die eben auch ihren Lebensunterhalt mit ihrem Körper verdient. Hörte das Lied und erinnerte sich daran, das habe ich in der Kinderstunde schon gehört. Und sie war davon ergriffen, kam in die Gemeinde hinein, nahm am Abendmahl teil. So ergriffen. Es trägt Frucht. Egal, was dazwischen liegt. Gott kann und weiß genau in dem Moment traf sie das Wort. Im Gesang. Oh, sagte er. Und dann waren da Brüder mit ihren schwarzen Anzügen und ihren schwarzen Bibeln. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Nein, wir dürfen wissen, Christus Jesus geht jedem Einzelnen nach. Und jeder hat die Chance. Gib Gott die Chance. Eine wunderbare Geschichte, nicht Geschichte, Begebenheit, die auch nichts verheimlicht, beschönigt, wer diese Frau ist. Aber immerhin, ist das nicht interessant, dass sie dann Kind oder Kinder bekommt, die in der Linie dann sind zu König David? Ja, also es ist doch fast eine unglaubliche Geschichte. Welcher Romanschreiber würde so eine schöne Geschichte schreiben können? Gott schreibt Geschichte auf die Herzen der Menschen. Und wenn ich noch etwas Zeit habe, ist es auch hochinteressant, wir lasen ja auch davon, von David. Wir haben gelesen von David, ich muss weiter zurück. Von David und Urias Frau, Urias Weib, was sie eigentlich war. Und wir kennen die ganze Geschichte, wie es da zu diesem Ehebruch bis zum Mord hin gekommen ist. David sah diese Bathseba, eine wunderschöne Frau, wie sie sich reinigte, ja, vom Dach herunter und begehrte sie, ließ sie kommen und sie ward schwanger. Und nun versuchte er Uria, der gerade im Krieg war und gekämpft hat, das war ihr Mann, ihn herbeizuholen, dass er eben seiner Frau dann nahe ist, damit die ganze Geschichte dann unter den Teppich gekehrt wird und irgendwann wächst Gras über die ganze Sache und keiner denkt mehr dran. Aber das ist so typisch. Und die Sache ist doch immer wieder dieselbe. Kaum ist Gras über eine Sache gewachsen, kommt irgend so ein Kamel daher und frisst das Gras weg. Hier hat Nathan, dieser Prophet, einen ganz, ganz wichtigen Auftrag. Nathans Strafrede ist das überschrieben. Nathan bekommt den Auftrag, zu David zu gehen und ihn zu überführen. Und hier haben wir, so kann ich das herauslesen gleich, haben wir zwei Komponenten. Wie kommt David? Mit Psychologie. Und man kann vieles bewegen mit Psychologie. Es ist schon interessant. Es gibt da ganz interessante, nicht nur interessante, aufschlussreiche Dinge, die einem da offeriert werden. Ich arbeite in einem ganz sehr guten Unternehmen und der Unternehmer selbst, der lässt sich das unter viel Geld kosten, uns die Führungskräfte zu unterweisen und wie man, also all diese, fantastisch, toll. Ich bin mitunter, Mensch, toll, was der uns da gebracht hat, ganz interessant, stimmt, ja, stimmt genau, man kann so manche Dinge nachvollziehen, ja. Kommt Nathan damit, Oder wie kommt er? Und das ist das Entscheidende heute. Wenn das Entscheidende ist, von Gott gesandt, Eingebung von Gott, man könnte auch sagen Prophetie, dass man weiß, jawohl, die Gedanken, die ich jetzt ausspreche, Vater, Herr Jesus, die sind von dir. Vielleicht fernab jeglicher, fernab der Psychologie, mit der man hilfsweise kommen würde. Geleitet vom Geist Gottes, das ist das alles Entscheidende. Und vielfach müssen wir feststellen, dass das eine nicht da ist und dann wird eben in Psychologie ausgeglichen. Versucht auszuleiten. Das gibt es zu einem gewissen Grad. Ich will das in keinster Weise klein oder niederreden. Bitte, das steht mir überhaupt nicht zu, in keinster Weise. Aber wie viel mehr die Weisung Gottes. Noch ganz kurz, es ist auch viele Jahre her, der Wortverkündiger sagte eine folgende Begebenheit, eine wahre Begebenheit. Da war eine Mutter, die hat ihr wohl einziges Kind verloren. Und er, ich sage es mal, als Pastor wurde zu ihr gerufen. Sein Gebet war, was soll ich dieser Mutter sagen? Ach, nimm es nicht so schwer oder Gott allen Trostes oder irgend so solche Dinge. Was soll ich dieser Mutter sagen? Und dann kam ihm etwas. Eingebung. Da war eine Sache, und zwar war es jetzt ein Rehlein mit, oder ein Reh mit seinem Rehkitz. Und das, wie auch immer, war auf einem Areal von Wasser umgeben, von einer Insel, wie auch immer. Und da war ein Inselchen und da waren die beiden Tiere noch. Und das Wasser stieg. Man versuchte, beide zu fangen, ging nicht. Alles Mögliche versucht. Was haben sie gemacht? Haben das Rehkitz gefangen. Das ging. Und haben es in Sicherheit gebracht. Dann die Mutter kam von ganz alleine. Haben wir verstanden? Diese Begebenheit, diese Tatsache, das hat er der Mutter gesagt. Und das hatte Auswirkungen. Gott sucht und zieht den Menschen. Es geht um die Ewigkeit. Wo wirst du in der Ewigkeit sein? Gott sagt es, auch wenn es heute überhaupt nicht mehr hineinpasst von Hölle und Verdammnis. Gottes Ferne, fern von Gott. Oder in der ewigen Herrlichkeit bei Christus. Darum geht es. Schlussendlich. Und in diesem, ich mag nicht sagen Fall, in dieser Situation war es klar, um was es ging. So kam die Mutter auch zum Glauben. Stellen wir uns das einmal vor. Die beiden, noch eine kleine Begebenheit aus gar nicht so sehr langer Zeit, Bibelschule Brake, diese beiden jungen Mädchen oder jungen Frauen, die dort umgebracht wurden. So, was hat das bewirkt bei der einen? Ich hatte da mal einen langen Kommentar gesehen im Fernsehen auch darüber, also sehr interessant, sehr aufschlussreich mit vielen Interviews. Dadurch ist der Vater zum Glauben gekommen, der vorher voll dagegen war. Der Vater ist zum Glauben gekommen. Manchmal sind Gottes Wege nicht gleich so einfach nachvollziehbar. Aber Gott tut sein Werk. Und hier Nathan. Kommen wir noch kurz darauf zu sprechen. Auf Nathan. Also das war sicherlich kein Spaziergang für Nathan, dorthin zu gehen und David darauf nicht hinzuweisen, sondern eine Strafrede zu halten. Wie hätte er das gemacht? Psychologisch. Da kennen wir Sandwich. König David, Welch eine Persönlichkeit, Hoheit. Wir sind alle erbaut und, ach wunderbar, sie haben Kriege geführt, Majestät, gesiegt, geobsiegt und wunderbar, ganz, ganz herrlich. Aber da ist so eine Sache, das ist damit, und so, das war nicht so ganz, vielleicht sollten Sie da mal denken, vielleicht, und dann wieder, ach, ich freue mich ja so, dass wir einen solchen König unter uns haben. Hätte er vielleicht sein Haupt gerettet. Ihr versteht. Wie ist Gottes Weisung? Eine ganz, ganz andere. Und der Herr sandte Nathan zu David im 2. Buch Samuel, 12. Kapitel. Als der zu ihm sprach, kam, sprach er zu ihm, es waren, und jetzt berichtet er, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde. Bei ihm zugleich mit seinen Kindern, er aß von seinen Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Nachvollziehbar. Absolut. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen ist. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und, Moment, ich habe jetzt die eine Seite überblättert, und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist das Kind des Todes, der das getan hat. Nachvollziehbar, verstehe ich. Wäre ich König gewesen, hätte ich es genauso gemacht. Ja, nachvollziehbar. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Boah. Da ging es ihm aber durchs Herz. Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig? Will ich noch dies und das dazu tun? Du bist der Mann. Das bewirkt, bitte, keine Psychologie, sondern der Geist Gottes. Und er hat, und da muss ich drüber nachdenken, wo hat der Vater im Himmel, der David kannte sein Herz, ein Mann nach seinem Herzen, er kannte auch das Herz von David. Und wisst ihr was, mich so erstaunt hat? Er geht, im Grunde genommen, fasst er das Herz da, wo er, ja, ich sage, unbescholten war. Wo er mit seinen Schafen zusammenlebte. Und wo er sagte, ich habe dann, wenn ein Bär kam und mein Schäfchen rauben wollte, fressen wollte, dann bin ich hinterher und habe das Schäfchen dem Bären aus dem Maul gerissen. Wer hätte dazu Mut, das zu tun? Würde ich das machen, wenn einer versucht, meinen Hund? Ja, ich glaube ja. Ob ich verliere oder gewinne, ist egal. Und das hat David hat da sein Leben riskiert für sein Schäfchen. Und manches Schäfchen war dann sicherlich, wenn der Bär einmal zupackt, einmal zubeißt, verletzt, vielleicht schwer verletzt. Und vielleicht hat er es auch dann hochgepäppelt. Also da an dieser Stelle, wo Davids Herz noch ganz weiches Herz war, da hat er ihn erreicht. Nicht über die großen Taten, Sieg um Sieg, Gold um Gold, Silber um Silber und noch alles drumherum. Ja, ja, habe ich. Aber da hat er sein Herz erreicht. Das ist Gott. Das ist unser Vater. Das ist Christus Jesus. Und wir wissen, David kam wieder zurecht, es hatte auch Konsequenzen, aber er kam wieder zurecht. Und David konnte sagen, oder es wurde ihm gesagt, es ist dir vergeben. Vergeben deshalb, weil er zusammengebrochen ist, förmlich vor dieser Aussage, vor dieser Tatsache. Jawohl, das bin ich. Mein Gott, wie wunderbar, wie gnädig ist Gott der Herr zu jedem Einzelnen, individuell. Aber du musst kommen, keine Entschuldigung, sondern sagen, jawohl, ich bin der Mann, ich bin die Frau. Und Gott vergibt so gern. Gott vergibt. Und dann war dieser wunderbare Psalm, den David ja auch geschrieben hat, wohl dem, dem der Herr die Schuld erlassen hat. Ist das nicht wunderbar? Das können viele, hoffentlich alle hier im Saal sagen, jawohl, Gott hat meine Schuld durch Christus Jesus vergeben. Gott segne euch. Amen.